Jesus Christus, für die einen Sohn des lebendigen Gottes und für die anderen einfach ein guter Mensch, ein lieber, harmloser Humanist, der jeden Menschen nach seinem eigenen Gutdünken schalten und walten ließe. Jesus erscheint in solcher Wahrnehmung leicht als ausschließlich lieb und brav und insofern für manch einen wohl auch als relativ wenig ernst zu nehmen. Ganz im Gegenteil zu dieser gängigen Vorstellung von Jesu Christi Charakter können Sie in dieser Sendung einige kaum beleuchtete oder sogar anstößige Seiten von ihm anhand der Bibel kennenlernen, die zutreffender sind als die geschilderte, klischeehafte Charakterskizze Jesu und die zudem zeigen, dass Jesus auch ganz unerhörte und oftmals total ausgeblendete Ansprüche in der Bibel stellt. Im Kurs Null auf Radio Horeb, zu dem Sie jetzt Leon Bichler aus München begrüßt, schildert uns solche Seiten anhand der Bibel der renommierte Autor und Bibelwissenschaftler Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein. Er spricht mit uns über die vielen, oftmals fast unbekannten Seiten an Jesu Wesen, die auch festgehalten sind im Professor Reisers Buch mit dem Titel »Der unbequeme Jesus«. Es ist erschienen in den biblisch-theologischen Studien des Neukirchener Verlages. Und damit grüß Gott an Sie und herzlich willkommen bei Radio Horeb, Herr Professor Reiser.
Grüß Gott, Herr Bichler.
Herr Professor Reiser, heute wollen wir uns insbesondere im ersten Sendungsteil der Passion und der Kreuzigung Christi widmen, die Sie in Ihrem soeben genannten Buch in einem Kapitel behandeln, das den Titel trägt »Die Beseitigung des Unbequemen«. Inwiefern versucht man denn, diese letzte Episode von Jesu Leben zu beseitigen und inwiefern soll diese denn unbequem sein?
Ja, wir haben ja gesehen in den letzten Sendungen, dass Jesus aufs Ganze gesehen eine große Provokation für das Judentum und insbesondere die jüdischen Autoritäten gewesen ist. Und im Grunde diese Autoritäten, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, und eben mit Jerusalem kommen wir zu den Sadduzäern, den eigentlichen Adligen der Honoratiorenschicht und der führenden politischen Schicht damals. Die standen im Grunde vor einer Alternative. Entweder wir bleiben bei dem Judentum so, wie es jetzt ist, oder wir müssen etwas Neues anfangen. Und sie haben sich entschieden, nichts Neues anzufangen und gar nicht diesem Jesus zu folgen, weil er ihnen eben unbequem war. Er hätte alles durcheinander gebracht aus ihrer Sicht und viele Neuerungen eingeführt und die wollten sie nicht haben.
Okay, also vor diesem Hintergrund durchaus unbequem, aber jetzt auch, wenn man jetzt mal ins Geschichtliche reinschaut, für manche ja überhaupt kein Faktum. Also wenn man beispielsweise in die islamische Tradition schaut, da wird ja behauptet, dass Jesus gar nicht gestorben sei. Wie ist es denn ansonsten von der geschichtlichen Forschung her? Ist es umstritten, ob Jesus überhaupt gekreuzigt wurde?
Das ist wohl so ziemlich das einzige Faktum, das noch nie ein halbwegs vernünftiger Mensch zu bestreiten gewagt hat. Also ich meine unter den Wissenschaftlern und also da kann es überhaupt keinen vernünftigen Zweifel geben. Denn dieses Faktum war sowohl für die Anhänger Jesu als auch für die jüdischen Autoritäten immer eine große Schwierigkeit. Nicht also mit einem bedeutenden, und wenn es nur ein Weisheitslehrer gewesen wäre, also den ans Kreuz zu bringen, das wäre schon ein starkes Stück gewesen. Und für die Anhänger Jesu war die Kreuzigung ja zunächst das Ende des Ganzen und das Scheitern ihres Meisters und ihres Herrn. Und insofern ist das ein Faktum, das kann nicht bezweifelt werden. Außerdem, die Kreuzigung wird ja auch bezeugt von Tacitus und insofern haben wir da auch gute Quellen außerhalb der christlichen Tradition.
Also historisch ist es schon mal relativ klar belegt, sagen Sie. Und das gibt einem dann aber auch gleich wieder die Frage auf, warum denn Jesus eigentlich hingerichtet wurde. Ist es eindeutig oder was sind da die Thesen und Gründe, die man vermutet?
Das kann man eigentlich ziemlich genau sagen, wenn man sich an die Evangelien hält. Und da am besten an das älteste Evangelium, das wir haben, das des Markus. Und da ist sehr genau angegeben in der Verhandlung vor dem Hohen Rat, was den Hohen Rat zu einem Todesurteil bewogen hat. Und nun war eben ein Todesurteil, das durfte der Hohe Rat damals nicht vollziehen, weil das Land war ja eine römische Provinz und in einer römischen Provinz mit einem römischen Statthalter, da behält sich immer, das ist im ganzen Römischen Reich so, der Statthalter die Vollstreckung eines Todesurteils, die behält er sich vor. Nicht also nur mit seinem Urteil darf ein Todesurteil vollstreckt werden. Und das hat dann den Hohen Rat vor das Problem gestellt. Nicht also erstens ein Todesurteil für sich selber war klar wegen Blasphemie. Er hat Gott gelästert, er wollte sein wie Gott praktisch. Das war für sie ausschlaggebend als Todesurteil. Bloß für einen Römer wie Pilatus war das natürlich überhaupt kein Grund für ein Todesurteil. Die Römer haben nur Leute gekreuzigt, die entweder Schwerverbrecher waren oder eben Rebellen. Meistens hat man Rebellen gekreuzigt, um damit auch eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Und deswegen musste der Hohe Rat eben dem Pilatus Jesus als eine Art Aufrührer und Aufständischer, also im Grunde als einen Zeloten hinstellen. Und das ist auch ganz gut gelungen, nicht? Denn Jesus hat sich ja vor dem Hohen Rat bekannt als Messias. Und Messias war damals, normalerweise hat man sich unter dem Messias vorgestellt, einen politischen Führer, der das Volk Israel zur Freiheit führt und alle, die ungerecht über es herrschen, besiegt. Und nun hat er in der Tat auf die Frage des Hohen Priesters bei der Verhandlung gesagt, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten, das heißt der Sohn Gottes. Und darauf hat er ja mit Ja geantwortet. Wobei er dann noch etwas hinzugefügt hat, aber das können wir vorerst mal weglassen. Und das hat dann hat der Hohe Priester sein Gewand zerrissen und das Zerreißen des Gewandes heißt immer, beim Hohen Priester, es ist höchste Gefahr für den Glauben Israels und das Volk Israel und hat gefragt, brauchen wir noch Gründe? Und daraufhin hat man allgemein gesagt, nein, wir brauchen keine weiteren Gründe, es ist Gotteslästerung und das Todesurteil gefällt.
Also historisch erstmal relativ nachvollziehbar umrissen, aber wie sieht's denn dann theologisch aus? Also wenn Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist, warum hat denn dann Gott Vater es zugelassen, dass er hingerichtet wurde, besser gesagt? Warum hat Gott nicht verhindert, dass Jesus hingerichtet wurde oder diesen schmerzlichen Weg bis zum Kreuz auch gehen musste?
Ja, das ist natürlich jetzt aus christlicher Sicht die entscheidende theologische Frage. Warum musste denn Jesus sterben? Hätte Gott nicht das Heil für die Menschen, die Erlösung, auch ohne den Tod seines Sohnes bringen können? Und dann kann man sich alles Mögliche überlegen. Mir scheint aber, die Frage ist falsch gestellt. Wir können nicht überlegen, wie hätte Gott das besser machen können. Das ist lächerlich, dass ein Mensch eine solche Überlegung stellt. Also was Gott tut, das ist wohlgetan. Das gilt grundsätzlich und wir können seine Urteile und seine Maßnahmen nicht kritisieren. Das geht nicht. Aber wir können die Frage anders stellen. Nicht offenkundig musste der Menschensohn sterben. So heißt es ja auch in den biblischen Schriften mehrfach. Nicht der Menschensohn Christus musste sterben, um die Menschen zu erlösen, vor allem eben aus ihren Sünden herauszureißen. Wenn er aber tatsächlich sterben musste, dann muss man sich überlegen, wie schlimm muss es um die Menschheit gestanden sein, dass es ohne diesen Kreuzigungstod nicht gegangen ist. So ein grässliches Heilmittel setzt voraus eine grässliche Krankheit. Und diese grässliche Krankheit, mit der sollten wir uns mehr befassen. Denn diese Krankheit ist ja nicht einfach weggeblasen durch die Kreuzigung Christi. Aber, wie wir Christen eben glauben, grundsätzlich überwunden von Christus und damit auch überwindbar von allen, die ihm nachfolgen. Und insofern sollten wir uns eben mit dieser schrecklichen Krankheit mehr befassen.
Und inwiefern würden Sie diese schreckliche Krankheit charakterisieren näher?
Nun ja, mit einem Wort, es ist die Sünde, die Neigungen des Menschen zum Bösen, die offenbar in jedem Menschen angelegt sind. Und wir nennen das dann theologisch die Erbsünde, weil das eben eine Form der Sündigkeit ist. Man kommt nicht sozusagen als reiner Engel auf die Welt und wird dann immer mehr ein Teufel, sondern man kommt in eine schon von der Sünde geprägten Welt auf die Welt und ist damit schon verstrickt in alle sündigen Strukturen und Vorgaben und saugt es sozusagen mit der Muttermilch ein. Und wenn man das loswerden will, dann braucht man eben schon starke Mittel. Denn der Mensch aus sich heraus, der wird eine starke Neigung zum Bösen kaum überwinden. Nicht? Also wir haben genug Beispiele, wo es Leute sogar versucht haben, aber es geht dann immer schief. Und nur mit Gottes Hilfe und eben indem wir praktisch Christus nachfolgen und damit sein Heilmittel einnehmen, können wir tatsächlich zu einem guten Teil vollständig nie dieses Böse und die bösen Neigungen doch überwinden. Man nennt das auch ganz profan Selbstbeherrschung. Es ist sehr interessant für mich, ich lese ja gern in den alten griechischen Autoren, auch den römischen, aber noch mehr den griechischen. Und für die Griechen war, besonders für die Jugendlichen, Selbstbeherrschung die Haupttugend, die man ihnen beigebracht hat. Nicht? Und die Griechen wussten sehr wohl, warum sie die Selbstbeherrschung in den Vordergrund der ganzen Pädagogik gestellt haben. Und die bezieht sich natürlich insbesondere auf die sinnlichen Neigungen und die Sexualität. Deswegen kann dieses Wort Selbstbeherrschung, das griechische Wort Sophrosyne, auch einfach Keuschheit heißen. Nicht? In dieser Hinsicht bedeutet es, dass man sich eben zusammennimmt und nicht allem nachgibt. Die Selbstbeherrschung war für die Griechen ganz oben an, aber sehr gelernt haben sie das nicht von sich aus. Nicht zumal Moral war für die Griechen keine Sache der Religiosität. Erst durch das Judentum und das Christentum ist ja eigentlich die Moral und die Ethik ganz eng verbunden worden mit der Frömmigkeit und mit dem Glauben an Gott und Christus. Und erst auf diese Weise kann man so etwas richtig lernen wie Selbstbeherrschung.
Wenn man jetzt auch gerade noch mal genauer in die Bibel guckt zur Kreuzigung Jesu Christi und auch zu den Umständen und zu den Zeiträumen, dann wird man herausfinden, okay, also die einen Evangelisten, die drei der vier sagen zum Beispiel, dass der Todestag Jesu der Tag des Pascha-Festes selbst war. Und zum Beispiel Johannes sagt in seinem Evangelium, oder legt nahe, dass es eben der Vortag des Festes, der sogenannte Rüsttag sei. Und das würde wieder bedeuten, dass das letzte Abendmahl Jesu dann kein Paschamahl gewesen sei, was eben theologisch für viele bedeutsam ist. Und jetzt fragt man sich natürlich, was stimmt, was stimmt nicht? Kann man die Evangelisten gegeneinander ausspielen? Wie liest man hier die Bibel richtig?
Ja, also eine völlig eindeutige Entscheidung lässt sich in dieser Frage nicht treffen. Das ist zum Beispiel bemerkenswert, die meisten, die communis opinio, nicht, das heißt die allgemeine Ansicht unter den Gelehrten ist, dass in diesem Punkt, wie meistens in den historischen Fragen, man den Synoptikern folgen muss. Obwohl es gerade bei diesem Punkt dann auch wieder Ausnahmen gibt unter den Gelehrten. Und zu diesen Ausnahmen gehört auch Josef Ratzinger, der ja als Papst dieses Jesusbuch geschrieben hat. Und da hat er die johannäische Tradition vertreten, nicht, dass es eben am Vortag des Festtages war und dass damit natürlich das letzte Abendmahl kein Paschamahl war. Wobei, wie man daran sieht, dass also ein Mann wie Ratzinger und der Papst selber so eine Ansicht vertreten kann, daran sieht man, es kann also offenbar kein großes theologisches Problem sein, dass es kein Paschamahl war. Heute legen eben viele, also sowohl Professoren als auch Gläubige, einen Wert auf die Sache mit dem Paschamahl. Erstens, weil man das dann so schön spielen kann und mit den Kommunionkindern machen kann. Und zweitens, weil es eben zeigt, wie jüdisch Jesus war. Aber wir müssen eben nüchtern feststellen, das, was für die christliche Tradition entscheidend und wichtig war an diesem letzten Abendmahl, das sind nicht die normalen Elemente einer Paschafeier, sondern genau die Elemente, die überhaupt in keiner Paschamahlfeier vorgesehen waren. Nicht die entscheidenden Worte, die Jesus spricht beim Brotbrechen und dann, wie er den Kelch nimmt. Nicht? Das ist die Hauptsache. Und das Drumherum ist eigentlich Nebensache. Wobei ich eigentlich der festen Überzeugung bin, dass also in diesem Punkt der Papst Benedikt nicht recht hat und auch die Kollegen nicht recht haben. Man muss sich ja schon historisch überlegen, wie ist es gewesen? Und wenn es so gewesen ist, dass es am Vortag war, muss man sich überlegen, warum haben die Synoptiker das auf den Freitag verlegt, auf den Festtag selbst? Und da findet man keinen vernünftigen Grund. Umgekehrt aber, wenn es in Wirklichkeit am Festtag selbst war, kann man durchaus einen Grund finden, warum der Evangelist Johannes das verlegt hat auf den Tag vorher. Und dieser Grund ist ein theologischer Grund. Am Vortag, am Rüsttag des Paschafestes, da werden nachmittags die Lämmer für das Paschamahl geschlachtet. Und für den Evangelisten Johannes ist ja von Anfang an ein wichtiges theologisches Motiv, um zu erfassen, wer Jesus war, dass er ihn als das Lamm Gottes betrachtet und auch bezeichnet. Nicht der Täufer sagt ganz am Anfang, siehe das Lamm Gottes. Und dieses Motiv haben wir interessanterweise auch bei Paulus, nicht, wo es heißt, unser Paschalamm ist geschlachtet, Christus. Und das war also sehr wichtig. Und nun lässt der Evangelist Johannes Jesus sterben zur gleichen Zeit, wie eben die Paschalämmer im Tempel geschlachtet werden. Und damit hat er sozusagen anschaulich gemacht, nicht das eigentliche Paschalamm ist Christus. Und in dem Moment, wo Christus zum Paschalamm wurde, wurden gar keine Schlachtungen von Lämmern und von Opfertieren im Tempel mehr nötig, sondern das ist nun eben auch ein historisches Faktum, ob man das wahrhaben will oder nicht. Die Christen haben nach dem Karfreitag keine Lämmer mehr geschlachtet, sind nicht mehr in den Tempel zum Opfern gegangen, nur noch zum Beten. Und ab da war in der gesamten christlichen Tradition die antike Tradition des Tieropfers abgeschafft. Wir denken, das ist selbstverständlich in der Entwicklung der Religion, dass am Anfang da diese blutigen Tieropfer sind und nachher kommt dann die vergeistigte Religion, die dem Geist und der Wahrheit entspricht. Aber so ist es überhaupt nicht. Auch das Judentum ist eine Religion, die sehr geistig ist. Aber das Tieropfer war in allen antiken Religionen und so auch im Judentum das Normale. Und erst durch Christus ist es in einer starken Tradition abgeschafft worden. Es gibt ja heute noch Religionen, nicht zum Beispiel in Indien, wo es blutige Tieropfer gibt. Und da sagen die Inder, das ist wahre Religion. Und das müssen wir uns einfach mal klar werden, was das bedeutet hat. Und diesen Sachverhalt hat Johannes durch diese kleine Änderung in ein Bild gebracht und vertieft. Und das ist eigentlich großartig. Und solche symbolischen Gründe, die dann zu einer kleinen Korrektur sozusagen der historischen Einzelheiten führen, das war für einen antiken Historiker gar kein Problem. Das haben die antiken Historiker ihrerseits immer wieder gemacht. Nicht, weil es eben darauf ankommt, dass man versteht, was bedeutet das und was hat das bewirkt und was bedeutet das für uns, was ich da berichte und was da geschehen ist. Und da sind dann die Nebenumstände nicht wichtig.
Okay, das heißt, Sie sagen also zusammengefasst, dass es also gerade auch dem Evangelist Johannes halt um das Motiv von Christus als dem Pascha-Lamm ging und vor allem auch halt damit verbunden um das Motiv des Königtums Jesu und jetzt weniger um historische Exaktheit.
Ja, in diesem Punkt. Nicht, man kann allgemein sagen, einem antiken Historiker geht es nicht in erster Linie um historische Exaktheit. Im großen Ganzen schon, aber im Einzelnen, bei Nebenumständen, da kommt es ihm überhaupt nicht drauf an. Sondern es kommt darauf an, dass man ein anschauliches Bild des Geschehens bekommt und begreift, was das bedeutet.
Wenn man jetzt zum Beispiel diese Erkenntnis noch etwas anschaulicher vielleicht oder einfacher als bei dieser komplizierten Frage zu dem Rüsttag überträgt auf die mit Jesus gekreuzigten Verbrecher, dann gibt es da ja eine ähnliche Debatte, aber eine relativ einsichtige Antwort Ihrerseits. Möchten Sie das kurz schildern, bitte?
Ja, Jesus wird ja mitten zwischen zwei Banditen, Terroristen könnten wir auch ruhig sagen, gekreuzigt. Und damit ist ja auch deutlich, für wen man Jesus gehalten hat und was als seine Schuld angesehen wird offiziell. Und da ist es nun so, nach den Matthäus und Markus sagen, die hätten sich eben beteiligt an dem Spott über Jesus und dass man ihn da noch verspottet und geärgert hat, indem man gesagt hat, ja, steig doch herab vom Kreuz, du bist doch Gottes Sohn und ein solcher billiger Spott. Und da hätten sich die auch beteiligt. Aber Lukas sagt, der eine der beiden sei zur Einsicht gekommen, dass das völlig ungerecht ist und dass hier neben ihm ein absolut Unschuldiger stirbt. Und dass dieser absolut Unschuldige mehr sein muss als ein normaler Mensch. Und hat dann zu ihm gesagt, nach Lukas, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und wenn du in dein Reich kommst, ist natürlich gemeint, nach dem Tod kommt Jesus in sein Reich. Und dann bittet er ihn, an ihn zu denken. Nicht so wie die beiden bei Josef in Ägypten, die mit ihm im Gefängnis sitzen, wo da auch der eine sagt, und gedenke meiner, wenn du beim Pharao bist. Und dann vergisst er es aber. da haben wir also den guten und den schlechten Schächer. Und nun ist die Frage historisch, ist er wirklich zur Einsicht gekommen oder ist er nicht zur Einsicht gekommen? Ich entscheide diese Frage gar nicht, denn wir wissen ja nicht, ob der nicht anfangs sich beteiligt hat und dann aber gesehen hat, dass das ja alles völlig daneben geht und sich besonnen hat. So etwas gibt es ja, ist ja nicht völlig ausgeschlossen. Aber das Entscheidende ist, wir haben hier ein freundliches Gespräch in der allerunmöglichsten Situation, in der grässlichsten Situation, die man sich nur vorstellen kann ein Gespräch zwischen einem üblen Verbrecher, der zur Einsicht kommt, dass er zu Recht hingerichtet wird und neben ihm ein Unschuldiger hängt und dass Jesus diesem Unschuldigen dann sagt, und noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da ist etwas ausgedrückt, was wir auch unabhängig von dieser Szene glauben. Dass jeder Mensch hat bis zum letzten Atemzug die Chance zur Umkehr und wird dann von Gottes Barmherzigkeit aufgenommen. Und das ist hier in einer Szene verdeutlicht, die man nie vergessen darf und eigentlich auch nie vergessen kann. Und aus der kann man den ganzen großen Trost schöpfen, dass Jesus die Sünder annimmt, wenn sie irgendwann ein Zeichen der Reue zeigen. Und das ist eigentlich der größte Trost. Ich kenne keine Religion, die diesen Trost so vermittelt und so explizit hat.
Mit diesem Beispiel, wie man auch widersprüchlich scheinende Stellen in der Bibel miteinander in Beziehung setzen und verstehen kann, endet der erste Teil dieser Sendung zu dem Buch Der unbequeme Jesus, und gleich geht's zur Kreuzigung Christi und auch zu seiner Auferstehung mit spannenden Details weiter. Bleiben Sie dran! Zurück im Kurs Null auf Radio Horeb ist für Sie jetzt Leon Bichler, weiter im Gespräch mit dem Bibelwissenschaftler Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein zu seinem Buch Der unbequeme Jesus, erschienen in den biblisch-theologischen Studien des Neukirchener Verlages. Herr Professor Reiser, es steht ja auch in der Bibel, zum Beispiel bei Jesaja 53,10, eine Stelle von mehreren, die man immer wieder mit Jesu Leidensweg und mit seinem Kreuzestod in Verbindung bringt. Dort heißt es zum Beispiel: Doch dem Herrn gefiel es, ihn durch Leiden zu zermalmen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer hingegeben hat, wird er Nachkommen sehen und lange leben. Das Gefallen des Herrn kommt durch ihn zum Ziel. So heißt es in Jesaja 53,10. Und dann denkt man natürlich, ja, okay, das scheint auf Jesu Lebensgeschichte gut zu passen. Man assoziiert ja oft Jesus Christus mit dieser Figur in Jesaja, die der Gottesknecht genannt wird. Und dann fragt man sich im zweiten Atemzug automatisch, ja, wie kann denn das sein? Dann steht da, doch dem Herrn gefiel es, ihn durch Leiden zu zermalmen. Das hört sich ja wirklich nicht nach einem liebenden Gott erstmal an, oder?
Das ist aber eine Sache der Übersetzung. Dem Herrn gefiel es, heißt einfach, er hat es beschlossen. Und das meint der hebräische Text nicht. Also das ist sein Ratschluss.
Okay, aber das macht's ja erstmal nicht besser. Es hört sich dann so an wie, naja, warum wird denn der allmächtige Gott beschließen müssen, wenn er ein guter Gott ist, dass es nicht anders geht?
Ja, darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen und dabei bleibe ich auch. Wir können da Gott nicht kritisieren und sozusagen klüger sein als Gott selber, indem wir bessere Möglichkeiten uns ausdenken. Das ist lächerlich. Wir müssen einfach sagen, Gott sah keine andere Möglichkeit und das lässt sich auch nachvollziehen. Das ist ja eben interessant. Gerade in diesem Kapitel Jesaja 53 haben wir den einzigen Text im ganzen Alten Testament, wo davon die Rede ist, dass jemand sein Leben gibt als Schuldopfer zur Sühne für andere. Und dieser Gedanke wird mehrfach variiert und formuliert in diesem Kapitel. Das ist also der zentrale Gedanke in dem ganzen Kapitel. Und auch jemand, der einmal vielleicht im Krieg war, nicht? Sie können das in Kriegsberichten lesen, wo so etwas vorkommt, wo einer für den anderen sein Leben hingibt, indem er sich vor ihn wirft, weil er sieht, oh, da kommt eine Kugel oder da hat einer geschossen und dann trifft's ihn. Solche Dinge gibt es. Und hier im Alten Testament beim Propheten ist dieser Gedanke aufgekommen, wenn ein ganz großer und bedeutender Mensch auftritt von vollkommener Gottwohlgefälligkeit und der als vollkommen Unschuldiger stirbt. Das reicht nicht nur für einen oder zwei Mitmenschen, das reicht für alle. Ja? Und dieser große Gedanke, den ich jetzt mal ganz banal ausgedrückt habe, dieser große Gedanke impliziert natürlich, dass dieser Unschuldige stirbt. Und dann muss er eben sterben. Und das ist in meinen Augen vollkommen einleuchtend. Und diese Stelle über den Gottesknecht in Jesaja 53, die hat ja schon Jesus vor seinem Leiden und seinem Kreuz auf sich bezogen. Und am allerdeutlichsten eben beim letzten Abendmahl, nicht, wo er sagt, er will sein Leben hingeben für viele. Und das ist genau dieser Gedanke, den er menschlich gesprochen nur von Jesaja 53 her haben konnte. Und von daher sieht man ganz deutlich, er hat sich für diesen Gottesknecht gehalten. Und das ist seine Rolle, die er zu spielen hat. Und ich meine, von daher kann man das eigentlich gut verstehen.
Ja, ein letzter, sagen wir mal, schwer zu verstehender Satz dann jetzt im Leben Jesu ist dann trotzdem vielleicht für viele die Stelle, wo er eben bei Markus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen, oder anders übersetzt, wie konntest du mich im Stich lassen, bei Markus 15, 34. Wie kann man das dann verstehen?
Das muss man verstehen. Es gibt eine alte Regel, die die Kirchenväter immer anwenden und die mir immer noch einleuchtet. Sie sagt, manche Dinge kann man nur verstehen, wenn man Jesus als Mensch sieht, und manche Dinge kann man nur verstehen, wenn man die göttliche Seite Jesu sieht. Nicht? Zum Beispiel die Wunder. Die Wunder sind nur begreiflich, wenn er Gott ist. Und in diesem Fall haben wir die ganz menschliche Seite. Jesus fühlt sich verlassen. Er ist verlassen von all seinen Freunden, seinen besten Mitarbeitern. Alle haben ihn verlassen. Er hängt einsam da am Kreuz in furchtbaren Schmerzen, unmittelbar vor dem Tod. Und jetzt fühlt er sich auch noch von Gott verlassen. Das ist ein menschliches Gefühl. Wobei man hier sicher nicht sagen darf, er sei in diesem Augenblick der Verzweiflung anheimgefallen. Denn der Verzweifelte sagt nicht, mein Gott, warum? Ja, er richtet sich immer noch an Gott und fragt ihn, warum muss jetzt das sein? Nicht, da hat er sozusagen im Moment alle seine Einsichten vergessen, auch die Einsicht vom letzten Abendmahl und so weiter. Und so etwas gibt es ja, das ist ganz menschlich, dass wir einen Augenblick lang uns völlig vergessen und völlig anders reagieren, als wir es bei klarem Verstand tun würden. Und so würde ich das auch von dieser menschlichen Seite her erklären.
Manche behaupten ja auch, dass diese Stelle eine Anspielung sei auf einen Psalm, der dann eben vielen damaligen Judenchristen im Kopf geklingelt habe. Ist da was dran oder stimmt dann vielleicht doch eher historisch gesehen der letzte Satz Jesu, wo er so vertrauensvoll sagt, Vater, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist?
Die Sache ist so, nicht mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Beginn von Psalm 22. Und es gibt nun die Ansicht, Jesus hätte eben nicht nur den Beginn zitiert sozusagen, sondern hätte versucht, in dieser Situation den ganzen Psalm zu beten. Und nun kommt man, wenn Sie diesen Psalm mal ganz durchlesen, von diesem anfänglichen Verlassenheitsschrei und dieser Frage, die zunächst wie Verzweiflung aussieht, aber auch dort natürlich keine ist, geht es weiter und am Ende kommt ein Bekenntnis, mein Gott bist du. Und dieses mein Gott bist du, das heißt im Hebräischen Eli Ata. Und nun ist ja das Interessante, wie Jesus da eben das auf Hebräisch oder das heißt, Markus sagt ausdrücklich, er hätte das Aramäisch gesagt, nicht das Eli, Eli, Lema Sabachthani, hätte er Aramäisch gesprochen, wie das genau geklungen hat, kann ich nicht sagen. Und daraufhin sagen ja die Soldaten, ach, er ruft den Elia. Und man hat sich immer gefragt, also wie kommen die jetzt drauf, dass er den Elia ruft? Nun, aber von diesem Satz Eli Ata, das kann man auch verstehen, Elia Ta, nicht? Das heißt, Elia, komm doch, Ta, komm doch. Und von daher verstehen sie erstens dieses, verstehen diese Exegeten dieses entsprechende Missverständnis und deuten das so und kommen dann drauf, ja, und dann hat Jesus eben wenigstens in Fetzen eben auch das rezitiert aus diesem Psalm und gesagt und gebetet. Und so kommt man dann drauf. Also das ist die Sache mit dem Psalm, und also ich glaube allerdings nicht daran, das ist mir zu geistreich, diese Theorie, und das Missverständnis, dafür brauche ich eigentlich diese Theorie nicht, um das zu erklären. Solche Missverständnisse in ungewöhnlichen Situationen sind nichts Ungewöhnliches. Und insofern brauche ich das nicht. Eine andere Frage, die Sie vorhin ja mit angeschnitten haben, ist die, warum sind die letzten Worte Jesu am Kreuz so unterschiedlich? Und haben wir einerseits dieses mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und andererseits in deine Hände lege ich meinen Geist. Nun, aber auch das lässt sich erklären mit dem Psalm, ohne dass man jetzt die Annahme haben muss, nicht, dass Jesus den Psalm sozusagen durch oder wenigstens teilweise durchgebetet hat. Sondern man sieht ja an diesem Psalm, dieses mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist kein Widerspruch zu dem Vertrauen, dass er es doch gut machen wird. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, warum und wieso und wie soll das alles gehen. In solche Situationen kommen wir ja auch immer wieder, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Aber wir können sicher sein, Gott weiß es sehr wohl. Und so ist das sicher auch richtig gedeutet im Fall Jesu. Nicht, Jesus ist eben nicht in Verzweiflung gestorben. Nur in einer ganz menschlichen Situation, wo man eben nicht mehr ein noch aus weiß.
Also von diesen scheinbaren Widersprüchen in den Schilderungen der letzten Zeit Jesu Christi vor seinem Kreuzestod, von diesen Schilderungen gehen wir jetzt gerne mal weiter zu der Auferstehung Christi. Und da stellt sich für viele als erstes mal die Frage, na ja, das war lange her, man solche, sagen wir mal, Auferstehungsmythen für die damalige Zeit nicht Standard, war das nicht eine Vorlage, die die Christen halt dann abgeschrieben haben, um einfach ihrer Krise sozusagen damit zu begegnen?
Ja, solche Theorien haben wir heute in vielen Varianten und zum Teil sogar von Professoren selber. Aber man muss sich dazu ein paar einfache Fakten klar machen. Im Judentum gab es die Vorstellung von der Auferstehung der Toten. Die etwa seit dem 3. Jahrhundert ist die heimisch geworden und war damals vor allem bei den Pharisäern ein fester Glaubenssatz. Und in diesem Punkt hat ja auch Jesus den Pharisäern recht gegeben. Wie sieht aber das nun aus nach der damaligen jüdischen Vorstellung, die Auferstehung der Toten? Das ist so, am jüngsten Tag stehen entweder alle oder nur die Gerechten, aber jedenfalls kollektiv, ein großes Kollektiv steht auf, und das ist am jüngsten Tag. Nicht am jüngsten Tag und eine kollektive Auferstehung, und die stellt man sich ganz leiblich vor. Nicht die Toten kommen aus den Gräbern heraus. Das ist übrigens auch, darauf spielt der Evangelist Matthäus an, wenn es da heißt, nicht bei der Auferstehung Jesu hätten sich Gräber geöffnet und viele Heilige seien herausgekommen und anderen erschienen. Das ist eine Anspielung auf diese Vorstellung von der Auferstehung der Toten am jüngsten Tag, die ganz leiblich sein muss. Und nun haben wir im Fall Jesu, der Fall Jesu entspricht ja dieser Theorie gar nicht. Also jedenfalls in wesentlichen Punkten entspricht er dieser Theorie nicht. Es ist die Auferstehung eines Einzelnen, und zwar vor dem jüngsten Tag. Das passt überhaupt nicht zu der Theorie. Und dieser Gedanke, dass ein Einzelner vor dem jüngsten Tag auferstehen könnte, der war schlichtweg undenkbar. Und wenn wir jetzt daraufhin nochmal die Evangelien lesen und wie die berichten, nicht wie man das leere Grab entdeckt und wie sie zunächst die Jünger ja mit dem leeren Grab überhaupt nichts anfangen können, dann versteht man das. Nicht, wir würden ja heute doch sagen, ist doch klar, die Frauen kommen zum Grab und da sagt der Engel, er ist auferstanden und dann schreien die alle Juju, Halleluja. Na, das tun die überhaupt nicht, sondern die drei Frauen, besonders im Markus-Evangelium wird das so drastisch geschildert, die sind völlig verschreckt und hauen ab, bloß weg vom Grab, bloß weg vom Grab. So schildert das der Evangelist Markus und damit schließt ursprünglich sein ganzes Evangelium. Ja? Also sie konnten damit nichts anfangen. Und genauso schildert es auch der Evangelist Lukas. Nicht, da kommen, nehmen Sie das letzte Kapitel bei Lukas, die Geschichte mit den Emmaus-Jüngern. Nicht, und da gehen die Jünger da nach Emmaus, die zwei, und dann kommt da ein Unbekannter dazu und der weiß nicht einmal, was da passiert ist in den letzten Tagen und stellt sich ganz dumm, erstaunlicher nicht, dass er sich so ganz dumm stellt, aber er stellt sich eben dumm, um die zwei zum Reden zu bringen. Und dann sagen die, ja, also so und so, und wir hatten gehofft und dann kam die Kreuzigung und es ist jetzt alles verloren. Und fügen Sie dann noch hinzu, also da sind ja heute Morgen noch Frauen vom Grab gekommen und haben behauptet, das Grab sei leer. Nun, was hat man daraufhin getan? Ja, das sagen die zwei und das haben dann welche von uns nachgeprüft und sie haben es genauso gefunden, wie es die Frauen gesagt haben. Aber sie haben offenkundig überhaupt nicht daraus geschlossen, dass jetzt Jesus auferstanden ist. Mit dem leeren Grab konnten die überhaupt nichts anfangen. Übrigens ist schon das ein großer Beweis dafür, dass das Grab wirklich leer gewesen sein muss. Denn sie konnten damit nichts anfangen. So was erfindet man nicht, mit dem man nichts anfangen kann. Ja, und erst als er sich den Jüngern dann erkennbar gibt, begreifen die etwas. Nicht das war sozusagen, da ist der Groschen gefallen, das ist das große Aha-Erlebnis. Ach so, deswegen war das Grab leer. Wenn Jesus ist wirklich auferstanden und wie dann die folgende Szene zeigt, ja auch leiblich auferstanden und damit hat man zwei wesentliche Elemente der Auferstehungsvorstellung, nicht, es ist eine leibliche Auferstehung. Und natürlich musste man dann im Laufe der Zeit noch ein bisschen weiterdenken und sagen, wenn Jesus aber auferstanden ist vor dem jüngsten Tag, das gibt es ja gar nicht, sondern er muss ja dann als der Erstling der Auferstandenen auferstanden sein. Und so kommt es zu diesen Formulierungen, nicht er ist nur der Erste in der Reihe, der aufersteht, weil das Kollektive muss irgendwie gewahrt bleiben. Und dann kommt als nächster Gedanke, ja, dann muss aber ja auch irgendwie der jüngste Tag schon angebrochen sein. Aber so weit denkt dann erst Paulus und denken dann die späteren Autoren des Christentums, diese Folgen werden dann ausgezogen. Und das ist natürlich noch nicht am Ostertag selber. Am Ostertag selber muss man erst mal begreifen, aha, er lebt noch in einer anderen Wirklichkeit, aber mit einem echten Leib. Und das war zunächst mal Erkenntnis genug. Und wir brauchen aber, damit es zu dieser Erkenntnis kommt, muss doch etwas geschehen sein, weil das zunächst ein völlig undenkbarer Gedanke war. Und ich vermisse auch bei den Kollegen sehr mal eine Erklärung dafür, wie dieser Gedanke in die Gehirne der Jünger hineingekommen sein soll. Das geht nicht durch Brüten und Überlegen und fertig werden mit all dem Schweren und dann denkt man sich halt aus, dass er irgendwie weiterlebt. Also das ist doch eine ganz üble Spekulation.
Ja, so manche erweitern das ja dann um die Grabbeseitigungshypothese und sagen, ja, das Grab war nur leer, weil Jesus eben beseitigt wurde, seine Leiche zum Beispiel eben von den Aposteln, damit sie dann eben nicht blöd dastehen und damit sie sozusagen dann weiter im Geiste Jesu handeln können.
Ja gut, das ist billige Polemik der Gegner des Christentums und der Anhänger Jesu. Nicht also, aber das ist keine Theorie irgendeines vernünftigen Christen. Nicht bei den Gegnern findet man solche Theorien. Und zwar zum ersten Mal bei Celsus im zweiten, dritten Jahrhundert und dann im zweiten Jahrhundert. Und dann werden diese Theorien wieder aufgegriffen im 18. Jahrhundert in der Aufklärung. Aber sie werden auf diese Weise ja nicht besser. Nicht? Also das kann man weglassen für die historische Frage, solche Theorien. Man muss ja zuerst erklären, warum brauchten sie das leere Grab. Gut, da könnte man dann noch sagen, sie brauchen das, weil es ja eine leibliche Auferstehung ist. Aber so weit haben die ja noch gar nicht gedacht, wie wir ja eben sehen, nicht an der Sache mit Lukas 24 und den Emmausjüngern. Das sind alles da so Spintisierereien im Nachhinein, nur weil man eben das, wie es historisch überliefert ist, nicht wahrhaben will.
Manche sagen ja dann auch durch Rückgriff auf die Bibel, dass auch Paulus das leere Grab ja gar nicht erwähnt haben solle.
Ja, er hat es nicht explizit erwähnt. Aber die Tatsache, dass man etwas nicht erwähnt, heißt doch noch lange nicht, dass man es nicht kennt. Und im Übrigen ist die Stelle, auf die man sich dabei bezieht, die spricht eher dafür, dass Paulus darauf anspielen will. Nicht? Paulus sagt ja, und er ist gestorben und begraben worden. Nun, eigentlich würde ja reichen, er ist gestorben. Warum fügt er das mit dem Begrabenwerden so hinzu? Und dann sagen die Exegeten oft einfach, naja, damit ist der Tod real. Aber das ist ja wohl ein bisschen lächerlich. Man muss nicht jeden Tod direkt beweisen. Also ob jemand tot ist oder nicht, das sieht man normalerweise. Also das ist alles unsinnig, sondern ich würde sagen, man kann das viel besser erklären, wenn man sagt, damit wollte Paulus eben sagen, und er ist begraben worden. Ihr wisst ja, wie das dann mit dem Grab gewesen ist, nicht? Denn er schreibt das ja an Christen, die Bescheid wissen. Und von daher scheint mir diese Erklärung viel einleuchtender.
Könnten Sie uns Ihre Top 3 der Gründe nennen, die für die Historizität des leeren Grabes stehen, das heißt für die Auferstehung Christi?
Ja, also da würde ich in erster Linie schon sagen, die Auferstehung, um die behaupten zu können, muss sie ja leiblich sein. Und wenn es eine leibliche Auferstehung ist, muss eben auch das Grab leer sein. Und es war unmöglich, dass sich die Jünger nach dem am Ostertag neben das Grab stellen, in dem die Leiche noch lag, und gesagt haben, er ist auferstanden, dann hätten ihn alle ausgelacht. Also das geht nicht. Das geht nicht. Also ich würde sagen, die Leiblichkeit der Auferstehung verlangt in der Tat, dass das Grab leer war. Und dann kommt also ein weiterer Grund dazu. Es haben ja kein Autor, den wir kennen, und keine Überlieferung hat je bezweifelt, dass das Grab leer war. Man hat es nur unterschiedlich erklärt, nicht etwa, indem man gesagt hat, die Jünger haben eben seinen Leichnam auf die Seite gebracht, um behaupten zu können, er sei auferstanden. Nicht, also so hat man Erklärungen gehabt. Aber niemand hat bezweifelt, dass das Grab leer war. Und dann ist der dritte Grund, wenn man die ganze Sache erfunden hätte mit der Auffindung des leeren Grabes, dann hätte man eine Geschichte gemacht, in der 3 Männer auftreten oder auch nur 2. Aber nicht eine Geschichte, in der 3 Frauen das leere Grab entdecken. Und das ist nun ein Argument, obwohl es in meinen Augen das Schwächste ist, ist es eines, das aber heute sehr einleuchtet, erstaunlicherweise. Und dann fügen selbst die Gelehrten oft noch hinzu, naja, die Frauen waren ja nicht zeugnisfähig vor Gericht. Das ist natürlich richtig. Und das gilt auch nicht nur für Juden, das gilt genauso für Griechen und Römer. Nicht? Frauen sind nicht zeugnisfähig vor Gericht, die dürfen nicht als Zeugen vor Gericht auftreten. Bloß, es hat ja keinen Prozess dazu gegeben. Also können wir dieses Argument weglassen. Im normalen Leben hat man einer Frau je nachdem, worum es sich handelt, genauso geglaubt wie einem Mann auch. Also da sollten wir nicht zu schlecht die antiken Menschen von den Frauen denken lassen, als es nun tatsächlich der Fall war. Nicht, sie wurden schlecht behandelt, aber man hat eigentlich nicht schlecht von ihnen gedacht. Und schlecht behandelt wurden sie nur aus unserer heutigen, durch die christliche Tradition geprägten Sicht. Ja. Gut, also das ist die Sache mit den Frauen. Und ich meine, das sind drei starke Argumente, die dafür sprechen, dass das Grab leer war. Und wir haben eigentlich keinen vernünftigen Grund, der dafür sprechen würde, dass Jesus eben im Grab verfault ist oder eben der Leichnam entfernt wurde. Wir haben keine Quelle, gar nichts. Das ist alles Spekulation.
Wir haben uns jetzt also die Auferstehung Christi auch historisch ein bisschen näher angeschaut. Aber was bedeutet sie denn kurz, prägnant, einfach zum Schluss dieser Sendung zusammengefasst, theologisch oder auch weitergefasst symbolisch?
Theologisch und symbolisch, das ist in diesem Fall dasselbe, bedeutet es, dass hier einer auferstanden ist, der sein Leben für alle hingegeben hat und nachdem er sein Leben geopfert hat, hat er alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und wenn Jesus eben nicht auferstanden wäre, dann hätten natürlich alle seine Gegner recht gehabt, Pilatus und der Hohe Rat, und wären alle gute und rechte Leute gewesen, Pilatus, der alte Feigling, nicht? Und der Hohe Rat, der mit allen Mitteln versucht hat, eben ihn zu beseitigen. Und so ist aber bewiesen, dass Gott den Unschuldigen eben rechtfertigt. Nicht? Das ist die Rechtfertigung des Unschuldigen und die einzige Hoffnung, die seine Jünger haben. Indem sie ihm nachfolgen, können sie zwar in ähnlich großes Leiden gelangen wie Christus, aber wenn sie um Christi und des Evangeliums willen in schweres Leiden kommen, können sie auch sicher sein, dass sie gerechtfertigt und aufgenommen werden in der Auferstehung wie er selber. Und das ist doch eigentlich der Grund und Inhalt des ganzen christlichen Glaubens.
Und mit diesen schönen abrundenden Gedanken endet dieser Kurs Null, in dem wir uns heute insbesondere der Leidensgeschichte und Kreuzigung sowie der Auferstehung Christi widmeten. Aber auch diese ganze Reihe zu jenem von Professor Reiser geschriebenen Buch endet nun, das den Titel trägt »Der unbequeme Jesus«, erschienen in den biblisch-theologischen Studien des Neukirchener Verlages. Wir widmeten uns unter anderem in dieser Reihe auch dem Umgang Jesu mit Armut und Reichtum sowie seiner Wunder oder auch seiner Gerichtsreden, die zeigten, dass er auch sehr strenge und ernstzunehmende Ansagen zugunsten des Seelenheils der Menschen gemacht hat. Vielen Dank, Herr Professor Reiser, für die spannenden Sendungen und für Ihre viele Zeit, die Sie investiert haben. Dankeschön.
Bitte, gern geschehen.
Die Buchinformationen können unsere Hörerinnen und Hörer auch beim Hörerservice sowie bei den Online-Informationen zu dieser Sendung erhalten. Sie können auch gerne diese Sendung als CD wie auch die anderen Sendungen zu dieser Reihe als CD bestellen ab Montag unter 08328 921 120. Sie können auch einen Podcast herunterladen unter horeb.org/mediathek und auch im Skill von Alexa und natürlich ebenso in der Radio Horeb App. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, für Ihr Gebet und für Ihre Spenden, denn dadurch ermöglichen Sie das Programm von Radio Horeb. Alles Gute Ihnen, behüt Sie Gott.